Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Mein Name ist Nikolai Hamilton und ich freue mich, dass ich heute Morgen hier sein darf. Ich bin Student der Theologie. Studiere zurzeit in Tübingen im Albrecht-Bengel-Haus. Das ist ja vielleicht einigen von Ihnen ein Begriff. Bin im 5. Semester zurzeit und ich komme nicht aus Württemberg, das kann man ja leicht an meiner Sprache erkennen, sondern aus Westfalen, aus einem kleinen Städtchen namens Soest an der A44. Vielleicht haben Sie da ja schon mal was von gehört. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass ich heute Morgen hier sein darf. Das ist ja immer eine ganz spannende Sache, wenn man aus der Theorie des Studienalltages mal in die Praxis kommen darf. Wenn man mal das tun darf, was man später sein Leben lang mal machen wird. Und das ist eine ganz aufregende Sache. Da freue ich mich, dass ich heute Morgen hier sein darf. Wir wollen jetzt zusammen den Gottesdienst mit dem ersten angeschlagenen Lied beginnen, dem Lied Nummer 70, die Strophen 1 bis 3. Der Wochenspruch für diese Woche steht im Johannesevangelium im 1. Kapitel, der 17. Vers. Das Gesetz ist durch Mose gekommen. Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Das Gesetz ist durch Mose gekommen. Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Wir wollen nun einen Psalm im Wechsel beten. Und dieser Psalm steht ausnahmsweise mal nicht im Alten Testament, sondern im Philipperbrief. Das ist der Philipperhymnus. Und wir finden ihn unter der Nummer 764 im Gesangbuch. Wir wollen uns dazu erheben. Jesus Christus, der in göttlicher Gestalt war,
nicht für einen Raub Gott gleich zu sein,
sondern entäußerte sich selbst, ward den Menschen gleich,
als Mensch erkannt.
Er erniedrigte sich selbst,
bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz.
Darum hat ihn auch Gott erhöht
und hat ihm den Namen gegeben, der über allen Namen ist,
dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie,
die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind,
und alle Zungen bekennen sollen,
dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Wir wollen beten. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen neuen Tag. Wir danken dir, dass heute Sonntag ist, ein Ruhetag, den du uns gibst. Herr, du siehst nicht das an, was vor Augen ist, sondern unser Herz. Und du weißt, wie unruhig es ist von der letzten Woche. Du siehst unsere Ängste, unsere Sorgen und Pläne und auch unsere Beziehung zu dir. Herr, reinige uns von allem Schlechten und nimm alles, was jetzt zwischen dir und uns steht, fort. Denn du bist treu und deine Barmherzigkeit ist groß und jeden Tag wieder neu. Schenke uns jetzt, dass wir uns auf dich konzentrieren können. Herr, dass wir zurücktreten und du jetzt in den Mittelpunkt rückst. Schenke uns offene Ohren und offene Herzen und rede du. Und in der Stille bringen wir vor Gott, was uns persönlich bewegt. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Amen. Gemeinsam singen wir jetzt das nächste Lied, Jesus, wir sehen auf dich, mit der Nummer 834 aus den neueren Gesangbüchern, und dabei wird uns das Musikteam begleiten. Die alttestamentliche Lesung für den heutigen Sonntag steht im zweiten Buch Mose, im Kapitel 33, die Verse 17 bis 23. Der Herr sprach zu Mose: Denn du hast Gnade vor meinen Augen gefunden, und ich kenne dich mit Namen. Und Mose sprach: Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und er sprach: Ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will dir kundtun den Namen des Herrn. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und er sprach weiter: Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter: Siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Fels stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun, und du darfst hinter mir hersehen. Aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Wir singen jetzt das nächste angeschlagene Lied, der Nummer 398, die Strophen 1 und 2. Liebe Gemeinde, kennen Sie David Copperfield? Sie haben bestimmt schon mal was von ihm gehört. Den weltbekannten Magier, groß, dunkelhaarig, verheiratet mit Claudia Schiffer. Haben Sie auch schon mal die Tricks von ihm gesehen? Absoluter Wahnsinn. Also, mein Vater hatte, als mein Bruder und ich noch etwas kleiner waren, mal ein paar Videos von David Copperfield mitgebracht. Und mein Bruder und ich saßen dann so vor diesen Videos und haben uns das angeschaut, und das ist echt irre, was der so macht. Da war einmal, ist er durch so eine durch die große, dicke chinesische Mauer einfach so durchgegangen. Ein anderes Mal ist er verschwunden ins Nichts, in diesem Bermuda-Dreieck. Und ein anderes Mal lässt er sich von so einer gigantischen Kreissäge einfach so durchsägen. Ich weiß noch, wie mein Bruder und ich das einfach nicht in den Kopf bekommen haben. Wie kann der das machen? Ich habe wirklich versucht, das rauszukriegen, aber keine Chance. Das war und ist für mich immer noch ein absolutes Geheimnis. Und davon lebt er ja. Das behütet er wie sein Augapfel. Das ist das Geheimnis seines Erfolges. Es soll heute Morgen auch um ein Geheimnis gehen. Nicht das von David Copperfield, das ist ja auch nicht so leicht zu lösen, sondern um das von einer anderen Person. Es soll heute um das Geheimnis des lebendigen Gottes gehen. Es ist ja immer ganz wichtig, bei einem Geheimnis zu wissen, von wem es eigentlich ist. Stellen Sie sich vor, jemand kommt zu Ihnen und sagt, du, hör mal, ich muss dir mal was Geheimnis von deinem Onkel, einer entfernten Tante, eines Cousins sagen. Dann werden Sie sagen, ach ja, ne, erzählen Sie mal. Aber wenn jetzt jemand kommt und sagt, du, ich weiß was über deine Frau oder über deinen Mann, dann ist das schon ganz was anderes, dann hört man schon ganz anders zu. Wir wollen heute nicht über das Geheimnis irgendeiner Frau Schulze oder irgendeines Herr Meier reden. Auch nicht über das von David Copperfield. Sondern es soll heute um das Geheimnis des lebendigen Gottes gehen. Und das hört man nicht im Fernsehen, das liest man nicht in irgendwelchen Klatschblättern, sondern das teilt uns unser Herr in seinem Wort mit. In seinem Wort. Und deshalb können wir das ja wissen. Wir wollen jetzt auf den Predigttext hören. Steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 2, die Verse 1 bis 10. Übrigens genau die Fortsetzung von letzter Woche. Paulus schreibt, auch ich, liebe Brüder, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern. Und mein Wort und meine Predigt geschah nicht mit überredenden menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Wovon wir aber reden, das ist dennoch Weisheit bei den Vollkommenen, nicht eine Weisheit dieser Welt, auch nicht der Herrscher dieser Welt, die vergehen, sondern wir reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist, die Gott vorherbestimmt hat vor aller Zeit zu unserer Herrlichkeit, die keiner von den Herrschern dieser Welt erkannt hat. Denn wenn sie die erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Sondern es ist gekommen, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott offenbart, durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Herr, heilige uns in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Zwei Dinge sind mir an diesem Geheimnis wichtig geworden und ich wünsche mir, dass wir zusammen in den nächsten Minuten auf dieses Geheimnis zugehen. Dass wir uns von dem Geist Gottes an die Hand nehmen lassen, der, wie es hier in Vers 10 steht, die Tiefen der Gottheit erforschen kann. Es sind nicht wir, die versuchen, hier irgendwas zu lösen, sondern wir wollen uns leiten lassen von dem Geist Gottes. Der erste Punkt ist, das Geheimnis ist ein Geheimnis in Niedrigkeit. Das Geheimnis, ein Geheimnis in Niedrigkeit. Paulus fängt ja in dem Text an, liebe Brüder, als ich zu euch kam. Er denkt zurück an die Anfänge der Gemeinde, als er, der Missionar, kam und die ersten Gespräche über den Glauben führte. Und ich stelle mir vor, wie Paulus in seiner Stube, wo er den Brief diktiert, auf und ab geht und wie so langsam die Erinnerungen hochkommen, wie es damals gewesen ist. Als er von der Hauptstadt Griechenlands, Athen, aus nach Korinth gezogen ist. Es war seine zweite große Missionsreise gewesen. Und dann bleibt er vielleicht kurz stehen, der Paulus, als er an die vielen Diskussionen denkt, die er mit Juden und Heiden über den Glauben geführt hat. Nein, er war nicht als strahlender Held gekommen. Nicht mit glänzenden Worten. Nicht mit wunderschönen rhetorischen Konstruktionen. Er hatte Angst gehabt. Er hat darum gebangt, dass seine Worte nicht verstanden werden. Denn viele hatten nicht verstanden, was er gesagt hatte. Es war keine große Wahrheit, keine große Weisheit. Es war nichts scheinbar Weltbewegendes. Es hatte kein hohes intellektuelles Niveau. Und Griechenland war da ja einiges gewohnt. Als Geburtsstadt der großen Philosophen und Staatstheoretiker. Und so diktiert Paulus: Ich kam nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Ich glaube, wir stoßen hier an eine entscheidende Stelle dieses Geheimnisses. An eine ganz entscheidende Seite. Paulus schreibt im Vers 3 weiter: Ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern. Liebe Gemeinde, können wir uns das denn vorstellen? Der größte Theologe der Christenheit, der gewaltige Apostel Paulus, der Missionar, einer der Sterne am Himmel der Christenheit, so schwach. Warum könnten wir uns ja fragen, warum ist er denn nicht mit wehenden Fahnen, voller siegreichem Triumph, mit der besten Botschaft der Welt in Korinth eingezogen? Warum? Die Antwort darauf hat etwas mit diesem Geheimnis zu tun. Kann es sein, dass dieses Geheimnis sich dagegen wehrt, mit stolzen Worten triumphierend und gewinnend und glänzend weitergegeben zu werden? Kann es sein, dass es sich auch dagegen wehrt, einleuchtend und für jeden verständlich zu wirken, so dass jeder, der es hört, sagt: Oh Mensch, das ist es. Kann es sein, dass dieses Geheimnis Gottes ein Geheimnis in Niedrigkeit ist? Ein Geheimnis Gottes in Niedrigkeit. Das Geheimnis scheint von der Art zu sein, dass es die, die es verkünden, eher niedrig macht. Nochmal. Ein Geheimnis von der Art, dass diejenigen, die es verkünden, niedrig gemacht werden. Paulus kam ja nicht groß raus, sondern er wurde klein, schwach, niedrig. Ein Geheimnis in Niedrigkeit. Das ist bei David Copperfield ganz anders gewesen. Wenn wir nochmal kurz zurückdenken, bei ihm ist doch sein Geheimnis eben das, was seinen Erfolg ausmacht. Sie erinnern sich, die großen Tricks, die große Show, tausende von Menschen kommen und bezahlen und bewundern ihn. Wenn das alles nicht wäre, wenn das so einleuchtend wäre, dann wäre er gar nichts Besonderes mehr. Bei ihm bedeutet das Geheimnis Ruhm, Geld, Ehre, Bewunderung. Und bei Paulus Niedrigkeit, Unverständnis, Vorwurf der Dummheit und Schwachheit. Durch die gesamte Christenheit hindurch haben Christen das Gleiche erfahren. Bei dem Weitersagen des Geheimnisses Gottes waren Schwachheit, Anfechtungen, Furcht und Zittern dabei. Nicht nur nebenbei. Nein, das Geheimnis Gottes bringt diese Niedrigkeit mit sich. Dieses Geheimnis Gottes hat sich nicht verändert. Es ist keine neue Wunderlehre, die alle verstehen und bewundern. Es ist ein Geheimnis, unverständlich, unlogisch, peinlich und veraltet. Wie oft bekommen wir das zu hören? Und wie oft denken wir das sogar selber? Wie oft bin ich selber peinlich berührt, wenn es um das Thema geht? Ich denke an ein ganz blödes Beispiel. Letzte Woche Dienstagabend hatte ich eine Vorlesung und saß dann im großen Hörsaal und weil ich so schnell geradelt war, war mir ziemlich warm und ich zog so mein Pullover aus und saß dann da so und dachte, auf einmal fiel mir ein, ich habe ja ein christliches T-Shirt an. Da stand hinten drauf EC Jugendbund Soest. Ich komme also aus dem EC, entschieden für Christus. Und es steht also hinten drauf EC Jugendbund Soest für Christus und die Kirche. Also eigentlich Englisch for Christ and the Church. Das stand da drauf und das wurde mir auf einmal bewusst. Und es ist völlig blöd, ja, völlig schwachsinnig. Aber irgendwie war mir das peinlich, dass Leute hinter mir das so lesen. Und dann habe ich mich erst so ein bisschen zurückgelehnt. Und die Vorlesung war also noch nicht angefangen, insofern war das nicht so schwierig. Dann saß ich da so und als dann so die Vorlesung losging, wurde mir auch wieder ein bisschen kälter, sodass ich dann den Pullover umgehängt habe und das war kein Problem mehr. Ist das nicht blöd? Ich kenne die wunderbarste Botschaft der Welt, die Lösung der wichtigsten Probleme des Menschen. Und mir ist es peinlich, wenn andere es merken. Ist das nicht blöd? Vielleicht kennen Sie ja so ähnliche Gedanken. Wir leben in einer Welt, in der es schwierig ist, die Botschaft Gottes weiterzusagen, da sein Geheimnis oft nicht gehört werden will und es oft nicht verstanden wird und nicht ankommt. Und diejenigen, die da stehen und reden, werden mit hinuntergenommen in diese Niedrigkeit. Sie werden auch niedrig. Das ist normal. Liebe Gemeinde, ich möchte Ihnen dieses heute Morgen als Trost mitgeben. Es ist normal, diese Niedrigkeit zu spüren. Es ist normal, keine hervorragenden Worte zu finden, mit denen man dieses Geheimnis ausdrücken kann. Es ist normal, da zu stehen und zu zittern, wenn man etwas weitergeben muss. Deshalb wollen wir auch gar nicht versuchen, tolle, theoretische, wunderschlaue Sätze zu bilden. Es ist normal für uns Christen, diese Schwachheit und Furcht zu erleben, denn hier prallen zwei Welten aufeinander. Unsere Welt, die hoch sein will, die Ruhm erlangen will, wo alle nach Ansehen und Ehre trachten. Wir wollen immer hoch hinaus. Und ich schließe Sie da einfach mit ein, weil ich mir vorstellen könnte, dass es Ihnen auch nicht anders geht als mir. Und in diese Welt bricht Gottes Welt hinein, sein Geheimnis. So ganz anders. Und es passt nicht. Denn merkwürdigerweise ist dieses Geheimnis so niedrig, so scheinbar schwach, so unbedeutend. Dabei will ich nicht unbedeutend sein. Und dann schäme ich mich. Gottes Geheimnis in Niedrigkeit. Der zweite Schritt auf dieses Geheimnis zu, geht um das Herz des Geheimnisses. Der Gekreuzigte ist das Herz des Geheimnisses Gottes. Der Gekreuzigte, das Herz des Geheimnisses Gottes. Wir wollen uns also dem Geheimnis noch weiter nähern. Mit dem Geist weiterhin an der Hand, der uns in die Tiefen der Gottheit hineinführt. Was ist denn nun dieses Geheimnis Gottes? Und warum ist es so niedrig? Paulus kam nach Korinth. Wie wir eben überlegt haben, schwach, niedrig und nicht mit schlauen Worten. Und dann schreibt er weiter, denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Jetzt kommen wir langsam zur Sache. Es geht Paulus nicht um irgendwelche schönen Theorien, irgendwelche wichtigen Rituale, sondern um Christus. Jesus Christus. Ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus. Und aufgepasst, jetzt nicht als den strahlenden Gotteshelden, obwohl Christus das natürlich auch ist. Sondern Paulus Blick geht zum Kreuz. Jesus Christus als den Gekreuzigten. Diesen Vers sollte sich die Kirche Jesu auf ihre Fahnen schreiben. Ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Denn es ist so einfach, je mehr man weiß, schlaue Dinge schön zu formulieren. Und es tut so gut zu merken, wie die anderen lachen und zunicken und diesen Schlauheiten zustimmen. Dagegen ist es so schwer vor einer Welt, die alles nur nicht niedrig sein will, den Gekreuzigten beim Namen zu nennen und ihn als seinen Herrn zu bekennen. Wie schwer ist das? Und je gebildeter und wichtiger man in der Gesellschaft wird, desto schwieriger ist das. Gerade auch für Theologen. Der Gekreuzigte ist die Mitte, das Zentrum, ja das Herz des Geheimnisses Gottes. Der Gekreuzigte, das Herz des Geheimnisses Gottes. Und ich möchte mit Ihnen im Geist jetzt einen kleinen Spaziergang machen. Liebe Gemeinde, wir wollen ihn uns anschauen, den Gekreuzigten. Und wir gehen im Geiste los. Vielleicht kommen Sie einfach mal mit. Gehen im Geiste los, lassen Weihnachten hinter uns, die Krippe, den Stall, die unbeschreibliche Freude inmitten dieser Armut. Und wir passieren die Kindheits- und Jugendjahre Jesu und nähern uns dem Trubel der entscheidenden Wanderschaftsjahre. Das Volk, die Heilungen und die vielen Auseinandersetzungen. Doch wir gehen weiter und nähern uns dem Stadttor von Jerusalem, durch das er mit dem Kreuz hindurch musste. Wir kommen an einen Hügel, Golgatha. Es ist die Müllhalde dieser Welt. Chaos, Dunkelheit, unendliches Leid. Wir gehen ein paar Schritte weiter und bleiben dann stehen. Dort steht das Kreuz. Können Sie es sehen? Das Kreuz. Wir heben unseren Blick und dann sehen wir, er hängt da. Jesus Christus, der gekreuzigte Sohn Gottes. Inmitten dieser Welt, dieses Chaos, dieses verzweifelnden Elends menschlicher Sünde, da hängt er, der Gekreuzigte, sein Körper zerschunden, blutig misshandelt. Hier am Kreuz entäußert sich Gott vollkommen und gibt alles auf. Alles. Sehen Sie ihn sich an, den Gekreuzigten. Trotz dieses Grauens ist mir dieser Anblick so lieb geworden. Dieser Platz vor dem Kreuz ist mir meine Zuflucht geworden, mein Trost. Am Fuße dieses Kreuzes ist mir der liebste Platz. Hier am Kreuz leidet er, der nie etwas Schlechtes getan hat für mich. Am Kreuz trägt er meine Last, die mich beugt und niederdrückt und nimmt sie mir ab. Oh, hinweg mit dieser Last, hinweg mit meiner Sünde und mit meiner Angst. Hier am Fuße des Kreuzes kann ich aufatmen, hier werde ich frei und hier finde ich Trost. Himmel und Erde halten am Kreuz den Atem an. Am Kreuz entscheidet sich alles. Und von dieser Mitte aus, von diesem Herz, strömt Vergebung, Hoffnung und Trost in alle Ecken unseres Glaubens und unseres Lebens. Liebe Gemeinde, in den entscheidenden Stunden unseres Lebens wollen wir uns Paulus ganz besonders zum Vorbild nehmen und wirklich nichts wissen als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Ich wünsche mir für die kommende Woche, dass wir den Gekreuzigten vor Augen haben. Nehmen wir uns doch Zeit und nehmen wir uns etwas Ruhe und gehen diesen Spaziergang nochmal. Gehen vor das Kreuz und knien dort nieder, vor unserem Herrn und Heiland. Das braucht etwas Zeit und das braucht Ruhe. Dort hängt er, dort am Kreuz ist das Herz des Geheimnisses Gottes. Und von dort aus ruft er uns zu, komm her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmen wir uns das doch vor, in der nächsten Woche uns mal vor dieses Kreuz zu begeben. Immer wieder und nichts zu wissen als allein den Gekreuzigten. Und dann wollen wir diesen Gekreuzigten als das Geheimnis des Gottes weitersagen. Ganz einfach, in unserer Schwachheit und Niedrigkeit. Ohne große, tolle Worte. Ehrlich. das Geheimnis Gottes in Niedrigkeit, diese beiden Dinge wünsche ich mir für die nächste Woche, dass wir Christus als das Geheimnis Gottes, als das Herz des Geheimnisses Gottes, den Gekreuzigten vor Augen haben und ihn dann weitersagen. In Niedrigkeit, denn nicht uns gebührt die Ehre, sondern Gott allein. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Und wir wollen jetzt im Blick auf den Gekreuzigten, auf das Geheimnis Gottes, das nächste Lied singen, Nummer 66, Strophen 1 bis 4. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Wir wollen nun an uns und an viele andere Menschen, an die Welt denken in einem Fürbittengebet. Und wir wollen es so handhaben, dass wir nach den einzelnen Blöcken zusammen rufen, Herr, erbarme dich. Wir wollen beten. Barmherziger Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde, Vater unseres Herrn Jesus Christus, wir kommen jetzt vor dich mit unseren Bitten und unserer Not. Und wir bitten dich für diese Welt, in der so viel Leid und Gräuel geschieht. Erweise du dich als der Helfer in der Not und als der Arzt, der tiefe Wunden heilt. Sei du besonders in den Krisengebieten, in Tschetschenien, im Kosovo und an den Orten, wo Blut die Erde tränkt. Gib den Leidenden deine Kraft, dass sie Trost und Frieden finden, den ihnen die Welt nicht geben kann. Gemeinsam rufen wir, Herr, erbarme dich. Und lieber Herr, du siehst auch die Unsicherheit und die Orientierungslosigkeit in unserem Land. Wir bitten dich für die Politiker, dass du ihnen Weisheit schenkst, die vielen schwierigen Entscheidungen gut zu lösen. Gib ihnen Kraft, den zahlreichen Versuchungen der Macht und des Geldes zu widerstehen und nach deinem Willen zu trachten. Schenke du in unserem Volk Vorbilder, die dich bezeugen und deinen Frieden und deine Liebe weitergeben. Herr, wir bitten um eine Erweckung in unserem Land. Gemeinsam rufen wir, Herr, erbarme dich. Und wir bitten dich auch für uns, deine Kirche, deinen Leib. Schenke du uns Einigkeit und Liebe untereinander. Und sei du als der Gekreuzigte die Mitte unseres Lebens, unsere einzige Hoffnung, unser einziger Trost und unser fester Grund. Gib uns den Mut und die Freude, in dieser so vergänglichen Welt unseren Glauben zu leben und dich unseren Mitmenschen zu bezeugen. Hilf, dass unser Gebet nicht erlischt. Gemeinsam rufen wir, Herr, erbarme dich. Und so freuen wir uns, dass du unser Gebet erhört hast und wollen dich mit deinen Worten loben. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Denn drang uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen nun zum Abschluss mit dem letzten Lied Gott um seinen Segen bitten. Das Musikteam begleitet uns wieder.
Das war doch ein erfrischender Gottesdienst und wir danken Ihnen, Herr Hamilton, für alle Vorbereitungen, die Sie getroffen haben und dass Sie heute sich so in diesen Gottesdienst eingebracht haben. Wir danken Ihnen für alle Ihre Bemühungen. Wir freuen uns, dass Sie und die anderen Studenten des Bengelhauses heute da waren. Aber auch euch herzlichen Dank durch euer Mitgestalten. Herr, und so möchte ich dir danken für diesen Gottesdienst, für dein Wort, für unseren jungen Bruder. Und wir möchten dich bitten, Herr, dass du ihn weiterhin segnest und begleitest. Durchs Studium hindurch, erhalt ihm den Glauben an dich, den Gekreuzigten. Stärke ihn und alle anderen Studentinnen und Studenten, die im Albrecht-Bengel-Haus leben. Wir bitten dich für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dort, segne diese Arbeit. Amen. Joachim Braun, unser Ruhestandspfarrer, war einer der Gründungsmitglieder des Albrecht-Bengel-Vereines und stand immer hinter dieser Arbeit. Ich habe ihn in der vergangenen Woche besucht und es war ihm ein Anliegen, dass ich Sie von ihm herzlich grüße. Wir wollen ihn auch wieder zurückgrüßen. Er wird es hören, weil er die Gottesdienste auf Kassette hört im Lauf der Woche. Aus gegebenem Anlass wollen wir auch das Opfer heute für die Arbeit des Albrecht-Bengel-Hauses geben. Dort werden Studentinnen und Studenten betreut und wird dort angestrebt, junge Männer und Frauen in einer großen Bibeltreue und in einer Liebe zum Wort Gottes auszubilden und sie auszurüsten für ihren Verkündigungsdienst. Und was dabei herauskommt, das haben wir heute gesehen und auch in den vergangenen Jahren bei Christa Albrecht und Martin Fleig, Produkte des Bengelhauses, die mit ihrer frischen Weise die Gemeinden stärken. War ein bisschen falsch ausgedrückt, ja. Dann darf ich auch noch Sie alle herzlich einladen, im Anschluss an diesen Gottesdienst zu einem Predigt-Nachgespräch. Ich erinnere mich noch, wie ich beim Homiletikum in Breitenholz die erste Predigt gehalten habe. Es war einer der aufregendsten Tage meines Lebens. Ich glaube, es war aufregender wie die Hochzeit, die ich dann später erlebt habe. Und kolossal wichtig, dann auch Rückmeldungen zu bekommen, was man gut gemacht hat und was man noch verbessern kann. Ich denke, dass Herr Hamilton dankbar ist für solche Rückmeldungen. Wenn Sie also noch Zeit haben, gleich im Anschluss an diesen Gottesdienst, wollen wir uns im Gemeindehaus dazu treffen. Dann möchte ich heute auch die Opfer der vergangenen Advents- und Weihnachtszeit Ihnen noch bekannt geben. Für Brot für die Welt wurde in unserer Gemeinde gespendet 12.529 D-Mark. Für die Arbeit im Südsudan, für die Arbeit, die Monika Hahn getan hat und Christa Elser tut, wurden insgesamt 28.186 D-Mark geopfert. Und darunter sind besonders noch zu erwähnen 7.064 D-Mark, die beim Kirchenchorkonzert am 14. November eingegangen sind und 4.620 Mark, die die Sternsinger-Aktion ergeben hat. Hinzufügen möchte ich noch ein Opfer von 500 D-Mark für Pro Christ und ein Opfer in Höhe von 100 D-Mark für den Evangeliumsrundfunk. Wir freuen uns sehr und sind sehr dankbar für diese überaus großen Opfer, die aus unserer Gemeinde hinausgehen und anderen helfen. Ich denke, eine Gemeinde und jeder Einzelne wird gesegnet, wenn wir so andere unterstützen. Und überhaupt gilt ja, dass Gott einen fröhlichen Geber lieb hat. Vielen Dank. Dann möchte ich noch darauf hinweisen, dass heute in, glaube 10 Wochen Pro Christ beginnt. Wenn wir also heute in 10 Wochen hier in dieser Kirche sind, wird hier die große Leinwand aufgebaut sein und der Gottesdienstraum wird sich verändert haben. Wir freuen uns auf Pro Christ und freuen uns auf die Verkündigung, die dort geschieht und auf den Ruf zum Glauben. Aber wir sind auf Ihre Fürbitte angewiesen und möchten Sie herzlich bitten und einladen, in der Fürbitte in den nächsten 10 Wochen für diese Veranstaltung hier und an über 1000 Orten in Mitteleuropa zu denken. Bis in den März hinein treffen sich dazu auch 2 Gebetskreise, die für Pro Christ beten wollen. Auch dazu wollen wir Sie einladen, dienstags um 19 Uhr und donnerstags um 9.30 Uhr jeweils im Gemeindehaus. Dann darf ich Ihnen noch mitteilen, dass heute Nachmittag das CFIM-Café geöffnet hat und Sie dort alle zu Kaffee und Kuchen eingeladen sind. Und jetzt wollen wir Sie noch einmal bitten, den Segen Gottes auf uns und diese Gemeinde zu legen.
Und so geht hin in diese neue Woche als Gesegnete des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Und der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.